Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Freitag, dem 13. März. Schön seid ihr dabei. Heute mit folgenden Themen. Wie nimmt die Stadtregierung Einfluss auf die Sicherheitspolitik? Die SP-JUSO-Fraktion fordert Antworten.
Wir möchten vom Gemeinderat eine Auslegeordnung, welche Möglichkeiten er überhaupt hat, Einfluss zu nehmen, wie er diese Kanäle auch nutzt und welche Kriterien er auch anwendet.
Und dann Menschen, die an Covid erkrankten, kämpfen teilweise bis heute mit den Symptomen einer Post-Covid-19-Erkrankung. Der Podcast So Long Covid geht Genesungsgeschichten nach.
Wir wollen den Diskurs ergänzen mit Geschichten von Menschen, die genesen sind, weil es gibt sie, und eben auch mit diesem neuen Wissen aus der Neurobiologie und der modernen Schmerztherapie und damit auch Hoffnung schaffen.
Und zu guter Letzt, wie demokratisch sind die Reiche Mittelerdes? Um solche Fragen geht es morgen an der Tolkien-Konferenz in Zürich. Was können wir aus der Beschäftigung mit Demokratie in Fantasywelten lernen?
Man muss manchmal sich den gesamten Kontext eines Landes anschauen, bevor man anfängt, ein System komplett zu bewerten. Und das ist etwas, was, glaube ich, in der heutigen Zeit auch viel zu viel und viel zu schnell immer passiert.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages, zuerst mit Meldungen zum Krieg im Nahen Osten. In Israel gab es laut Rettungsdienst Magen David Adom knapp 60 Verletzte bei einem Raketenangriff auf die Stadt Sarsir nahe der Grenze zum Libanon, wie der Deutschlandfunk berichtet. Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon teilte mit, man habe mehrere Raketen auf israelische Soldaten im Süden des Libanons sowie auf den Norden Israels abgefeuert. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete einen Toten bei israelischen Angriffen auf den Norden von Beirut. Bisher hatte Israel vor allem den Süden der Stadt beschossen. Die israelische Armee teilte mit, Ziel sei ein Hisbollah-Mitglied gewesen. Im Iran berichten Medien erneut von Angriffen auf Teheran. Im Oman gab es laut der staatlichen Nachrichtenagentur 2 Tote durch Drohnenangriffe. In Saudi-Arabien teilte das Verteidigungsministerium mit, man habe innerhalb weniger Stunden 50 Drohnen abgefangen. In Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, kam es laut Regierung durch Trümmer von abgefangenen Geschossen zu Gebäudeschäden. US-Präsident Donald Trump kündigte in einem Internet-Posting weitere schwere Attacken auch auf die iranische Führung an. Er erklärte, die USA würden das herrschende Regime im Iran, Zitat, vollständig zerstören, militärisch, wirtschaftlich und auf andere Weise, und es sei ihm eine große Ehre, sie zu töten. Der Krieg im Nahen Osten verursacht die größte Versorgungsunterbrechung in der Geschichte der Ölmärkte. Das berichtet der britische Guardian. Die Internationale Energieagentur erklärte, dass durch die effektive Blockade der Straße von Hormus durch den Iran ein Versorgungsschock ausgelöst worden sei. Dies bedeutet für die Welt eine tiefere Krise als nach dem Yom Kippur-Krieg 1973 und dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine 2022. Das neue iranische Staatsoberhaupt Mojtaba Khamenei erklärte, die Straße von Hormus geschlossen zu halten. Die Freigabe großer Mengen an Notfallreserven könne dagegen kaum etwas ausrichten. Gestern hatten die weltweiten Ölpreise die Marke von $100 pro Barrel überschritten. Das SRF berichtet, dass die USA die Sanktionen gegen Russland lockere, um den Weltmarkt durch russisches Öl aufzubessern. Diese Lockerung soll bis am 11. April gelten. Auch in der Schweiz machen sich die erhöhten Benzinpreise bemerkbar. Die Tageszeitung Der Bund berichtet, dass 9 von 10 Tankstellen die Preise erhöht haben. Dazu hat er 2200 Tankstellen untersucht. Die durchschnittliche Erhöhung seit Beginn des Irankriegs betrage im Schnitt 14 Rappen für bleifrei und 19 Rappen für Diesel. Besonders teuer sei der Sprit in Zürich und Lausanne sowie entlang vielbefahrener Routen, wie zum Beispiel der Gotthardautobahn. In den USA sind bei 2 Angriffen mehrere Menschen getötet oder verletzt worden. In Virginia eröffnete ein verurteilter Unterstützer des Islamischen Staates in einem Unihörsaal das Feuer, tötete eine Person und verletzte 2 weitere, bevor er selbst erschossen wurde. In Michigan fuhr gestern ein im Libanon geborener US-Bürger mit seinem Fahrzeug in eine Synagoge samt Vorschule. Er wurde erschossen. Darüber berichtet der österreichische Standard. Diese Angriffe schürten die Sorge vor Anschlägen auf US-Boden als Reaktion auf die Luftangriffe amerikanischer und israelischer Streitkräfte auf den Iran und den Libanon. Jüdische und muslimische Gemeinden sind besonders alarmiert. Bei dem Angriff auf die Synagoge dürfte es eine direkte Verbindung zum Iran-Krieg geben. Der Täter hatte laut US-Medienberichten vor etwa 10 Tagen 2 Brüder und 2 ihrer Kinder bei einem israelischen Angriff im Libanon verloren. In die aserbaidschanische Hauptstadt Baku. Die inhaftierte Journalistin Fatima Movlamli beendete am Dienstag ihren Hungerstreik. Dies nachdem die Leitung des Untersuchungsgefängnisses in Baku auf zuvor angekündigte Haftverschärfungen verzichtet hatte. Ende Februar installierte das Gefängnis eine Glasscheibe im Besuchsraum mit der Absicht, nur noch Besuche zuzulassen, die durch diese Glasscheibe getrennt sind. Daraufhin trat Movlamli am 8. März in Hungerstreik. Movlamli wurde im Februar 2025 im Rahmen des Strafverfahrens gegen den unabhängigen Fernsehsender Maidan TV festgenommen und des Schmuggels beschuldigt. Der westafrikanische Küstenstaat Senegal verschärft die Strafen für Homosexualität. Für gleichgeschlechtliche Beziehungen sollen künftig 5 bis 10 Jahre Haft drohen. Dies hatte die senegalesische Nationalversammlung am Mittwochabend beschlossen, wie die Deutsche Welle berichtet. Auch die in Anführungszeichen Förderung oder Finanzierung von gleichgeschlechtlichen Handlungen, etwa durch Organisationen oder Medien, kann künftig mit 3 bis 7 Jahren Haft bestraft werden. Das Gesetz muss noch vom Präsidenten unterzeichnet werden. In die Schweiz. Rund 900 Millionen eingezogene Gewinne von Schweizer Konzernen sollen an geschädigte Bevölkerungen fließen. Diese Forderung bekräftigte Public Eye gestern mit der Übergabe einer Petition mit fast 14.000 Unterschriften an die Bundeskanzlei. Bei dem Geld geht es um Konzerngewinne von Konzernen, die der Bestechung von ausländischen AmtsträgerInnen überführt wurden. Bisher floss das Geld jedoch in die Bundeskasse. Seit 2011 ist die Unternehmensstrafbarkeit anwendbar, doch trotz wiederholter Vorstöße im Parlament weigere sich der Bundesrat bisher, auf die Frage der Rückgabe der sogenannten Ersatzforderungen einzugehen. Dies schreibt Public Eye in der Medienmitteilung. Die Organisation sieht Handlungsmöglichkeiten bei der Lockerung der Anforderungen an die Zusammenarbeit im Strafverfahren mit den Betroffenen sowie bei der Möglichkeit des Bundesrats, selbstständig über die Rückgabe dieser Gelder zu entscheiden. In den Kanton Bern. Der Große Rat des Kantons Bern hat eine Motion bezüglich eines humaneren Strafvollzugs deutlich angenommen. Ziel der Motion ist, dass Ersatzfreiheitsstrafen auch nachträglich noch in gemeinnützige Arbeit umgewandelt werden können. Heute verlieren Personen diese Möglichkeit, wenn sie sich nicht bereits vor der Anordnung der Ersatzfreiheitsstrafe aktiv um gemeinnützige Arbeit bemühten und müssen die Haft antreten. 2023 betraf über die Hälfte aller Gefängniseinweisungen in der Schweiz solche kurzen Ersatzfreiheitsstrafen. Diese treffen überdurchschnittlich häufig Personen in wirtschaftlich schwierigen Lebenslagen. Die Motion will mehr Flexibilität im Strafvollzug ermöglichen. Gemeinnützige Arbeit fördere die Integration und Verantwortungsübernahme und könne Rückfälle besser verhindern als kurze Haftstrafen. Gleichzeitig würde eine solche Lösung Kosten sparen und die überlasteten Gefängnisse entlasten. Im Kanton Bern sind die Vollzugsanstalten seit Jahren stark ausgelastet. Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Ursi Grimm. Und jetzt zum Wetterbericht für die Stadt Bern. In der Nacht auf Samstag ist es bedeckt und trocken. Am frühen Morgen setzt Regen ein, im Laufe des Tages könnte es auch schneien. Die Temperaturen betragen tagsüber um die 6 Grad, in der Nacht auf Sonntag sinken sie auf den Gefrierpunkt. Am Sonntag zeigt sich die Sonne eher selten, es ist größtenteils bewölkt und trocken. Am Montag ist es teilweise sonnig, bei Temperaturen zwischen 0 und 8 Grad. Rabe Info. Der Handlungsspielraum der Stadtregierung ist beschränkt, wenn es um die Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei geht. Was hat die Stadt in der Sicherheitspolitik überhaupt zu sagen? Diese Frage will die SP-JUSO-Fraktion im Stadtrat endgültig klären. Gestern hat die Fraktion eine Motion dazu eingereicht. Darin fordert sie vom Gemeinderat Antworten und eine konkrete Polizeistrategie. Noah Piu berichtet.
Die Stadt Bern hat in der Sicherheitspolitik keine einfache Rolle. Kundgebungen und andere Veranstaltungen mit hohem Sicherheitsanspruch stehen beinahe an der Tagesordnung. Die Stadtregierung selbst hat aber keinen großen Einfluss auf operative Entscheide. Seit die Stadtpolizei und die Kantonspolizei im Jahr 2008 zusammengeführt wurden, ist die Sicherheit in der Stadt Bern Sache der Kantonspolizei. Um Fragen von Zuständigkeiten zu klären und die Rolle der Stadt genauer zu definieren, reichte die SP-JUSO-Fraktion im Stadtrat gestern eine Motion ein. Sie verlangt eine klare Polizeistrategie des Gemeinderats, erklärt SP-Stadtrat Dominik Nellen.
Wir hoffen, dass mit einer Polizeistrategie viele Dinge klar werden, klar ausgelegt werden und vor allem auch zum Beispiel diese Deeskalationsstrategie, die der Gemeinderat in den letzten Monaten immer wieder betont hat, dann auch etwas Farbe bekommt und man diese auch besser verstehen kann.
Mitauslöser für den Vorstoß war die Palästina-solidarische Demonstration von letztem Oktober. Das massive Polizeiaufgebot, die Gewalt an der Kundgebung und von Seiten der Polizei gaben wochenlang zu reden. So auch die Rolle des Gemeinderats.
Die Demonstration vom 11. Oktober 2025 hat gezeigt, dass es ein Spannungsfeld gibt zwischen Polizeiarbeit, politischer Kontrolle und auch Grundrechten von Bürgerinnen und Bürgern. Hier setzt die SP-JUSO-Fraktion an und reicht jetzt diesen Vorstoß ein.
Für SP-Stadtrat Dominik Nellen geht es darum, Transparenz zu schaffen, wie die strategische Führungsrolle der Stadt genau aussieht, insbesondere vor Kundgebungen. Beispielsweise bei der vielbeschworenen Deeskalationsstrategie wünscht sich die SP eine klarere Kommunikation. Was der Gemeinderat darunter genau versteht, sei nicht klar. Am Handlungsspielraum der Stadt soll die Motion nichts ändern, betont Dominik Nellen.
Uns ist durchaus bewusst, dass der Handlungsspielraum der Stadt bei Polizeiarbeit und bei Sicherheitspolitik eingeschränkt ist. Und das möchten wir in dieser Motion auch nicht ändern. Aber es gibt einen Spielraum und den möchten wir ausgelotet haben und den möchten wir auch, dass der Gemeinderat ihn wahrnimmt.
Dabei geht es unter anderem um die Rolle und Verantwortung der Stadt gegenüber dem Kanton, den Umgang mit unbewilligten Demonstrationen, Maßnahmen gegen Racial Profiling sowie eine unabhängige Beschwerdestelle. In der Begründung der Motion ist die Rede von spezifischen Herausforderungen im städtischen Raum. Für diese gibt es zu wenige politische Leitlinien und keine transparente Strategie.
Wir möchten vom Gemeinderat eine Auslegeordnung, welche Möglichkeiten er überhaupt hat, Einfluss zu nehmen, wie er diese Kanäle auch nutzt und welche Kriterien er auch anwendet. Bisher empfinden wir dies als eher undurchsichtig.
Bei der Motion geht es aber nicht darum, der Polizei zu sagen, was sie zu tun hat oder ihre Arbeit zu kritisieren. Das betont die SP-JUSO-Fraktion. Er wolle auch nicht den Gemeinderat kritisieren, sagt Dominik Nellen. Dass aber klarer sein soll, welche Rolle die Stadt in dieser Partnerschaft hat und wie sie die Sicherheitspolitik mitgestalten will, dieses Anliegen dürfte im Stadtrat viel Unterstützung finden.
Rabe Info. Seit dem Ausbruch der Covid-Pandemie und dem ersten Lockdown in der Schweiz ist es gut 6 Jahre her. Mit der Pandemie haben jedoch nicht alle Menschen abgeschlossen, zum Beispiel jene, die an Long-Covid erkrankt sind. Am Sonntag ist Long-Covid-Awareness-Day. Zu diesem Anlass erscheint der Podcast So Long-Covid von Zita Bauer und Jan Zosso. Zossow war selbst von Long-Covid betroffen. In 6 Folgen begleitet Zita Bauer seine Genesungsgeschichte sowie die der Ärztin Jasna Kotting, der Professorin Patricia Potschert und Profi-Radsportlerin Marlen Reusser. Simon Keller hat mit Zita Bauer über ihren Podcast So Long Covid gesprochen und wollte als erstes von ihr wissen, was Long Covid genau ist.
Long Covid meint die Langzeitfolgen einer Coronavirus-Infektion und ist eigentlich der umgangssprachliche Begriff. Die offizielle Definition ist Post-Covid-19-Erkrankung. Und die WHO definiert das so, dass wenn Symptome nach einer bestätigten oder vermuteten Infektion länger als 3 Monate andauern und nicht durch eine andere Diagnose erklärt werden können.
Jan Zossow ist selbst Long-Covid-Betroffener und ihr habt zusammen dieses Projekt gemacht, den Podcast So Long Covid. Bevor wir über den Podcast sprechen, möchte ich zuerst in die erste Episode einsteigen. Du sagst dort, dass für einige zwar die Corona-Pandemie geendet hat, nach diesen ungefähr 3 Jahren, aber für andere nicht.
Im Frühling 2020, also vor genau 6 Jahren, erleben wir etwas, das wir alle so noch nie erlebt haben.
Das ist ein Appell des Bundesrates an die ganze Bevölkerung. Nehmt diese Massnahmen ernst.
Lockdown, Abstandsregeln.
Bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause.
Heute scheint da alles weit weg. Die Pandemie ist vorbei. Aber nicht für alle. Es gibt Menschen, für die hat Corona nie aufgehört.
Du sagst, Corona hat nie aufgehört für einige Menschen. Damit meinst du eben auch Jan Zossow, dich und die Betroffenen, von denen und mit denen ihr sprecht im Podcast. Weshalb habt ihr euch für diesen Podcast entschieden, für dieses Projekt zu diesem Thema Long-Covid?
Also genau, Jan, mein Partner, war ja eben selbst von Long-Covid betroffen. Also ich bin quasi unfreiwillig mit dieser schweren Erkrankung in Kontakt gekommen. Und wir sind dann irgendwann auf einen Ansatz gestoßen, auf neues Wissen aus der Neurobiologie und der modernen Schmerztherapie. Und dieses Wissen hat dann Jan zur Genesung verholfen.
Neben Jan Zossow kommen auch weitere Betroffene zu Wort in diesem Podcast. Ihr habt mit ExpertInnen, mit Fachpersonen gesprochen. Das ist eine einjährige Recherche. Welche Erkenntnisse und welche Aha-Momente habt ihr oder du aus dieser Recherche gezogen?
Ja, es gibt natürlich viele, aber vielleicht 2 ausgewählte. Der erste Moment war, als uns bewusst wurde, wie breit eigentlich dieses Wissen anwendbar ist. Also wir sind auf Wissen gestoßen, das aus der Neurobiologie kommt und der modernen Schmerztherapie. Und das besagt eigentlich, dass durch neuronale Verknüpfungen das Gehirn Symptome lernen kann. Und in gewissen Situationen passiert es, dass diese Symptome sich chronifizieren. Und laut ExpertInnen können Symptome, die Long-Covid zugeschrieben werden, nach einer sorgfältigen Abklärung, wenn man strukturell nichts findet, auch diesem neuroplastischen Ursprung zugeschrieben werden. Und wie gesagt, dieses Wissen kommt aus der Schmerztherapie. Also eigentlich wird das angewendet bei chronischen Rückenschmerzen, bei Migräne, bei Reizdarm und vielen weiteren chronischen Beschwerden und wird jetzt eben neuerdings auch bei Long-Covid-Symptomen angewendet. Weil aufbauend auf dieses Wissen gibt es dann Behandlungstechniken und das eröffnet dann die Möglichkeit zur Genesung.
Ihr im Podcast beschreibt das als das Hirn überlisten.
Ja, genau. Also das ist dann eigentlich so quasi eine sehr vereinfachte Formulierung, um zu sagen, wie man dann die Symptome wieder verlernen kann. Da ist es ganz wichtig zu sagen, vom Gehirn erlernt bedeutet alles andere als eingebildet. Da ist es wichtig, in einem ersten Schritt zu verstehen, dass jeder Schmerz im Gehirn entsteht, ob Symptome einen strukturellen Ursprung haben oder eben einen neuroplastischen. Die Empfindung kann genau gleich sein. Und ich merke jetzt gerade auch wieder, das ist extrem schwierig zusammenzufassen. Darum haben wir uns auch für eine sechsteilige Podcast-Serie entschieden.
Was sind weitere Aha-Momente, an die du dich erinnerst?
Genau, ein weiterer Aha-Moment war, als wir erfahren haben, dass das Universitätsspital Basel neuerdings mit diesen Methoden arbeitet. Und zwar durften wir da für den Podcast auch ein Interview führen mit dem Chefarzt der Psychosomatik und der Leiterin der Post-Covid-Sprechstunde. Die ist Ärztin für Innere Medizin. Und das war für uns ein spezieller Moment, weil wir gemerkt haben, ja, das kommt immer mehr auch in der Schweiz an. Und das Universitätsspital Basel hatten wir ursprünglich angefragt, weil die Teil einer europaweiten Studie sind. Und wir wollten wissen, was jetzt ihre Erkenntnisse daraus sind. Und sie sind unter anderem aufgrund dieser Zusammenarbeit mit europäischen ForscherInnen genau auf diesen Ansatz gekommen.
Was bringt der Podcast deiner Meinung nach für allgemein den Umgang mit Long-Covid in der Schweiz?
Der Diskurs über Long-Covid in der Schweiz ist, so haben wir es erlebt, mehrheitlich negativ geprägt. Also man hört von schweren Schicksalen, dass man die Ursache nicht weiß, dass es unheilbar sei. Und es ist wichtig, über diese Mängel und die Lücken in der Versorgungslage und auch die schweren Schicksale aufmerksam zu machen. Und gleichzeitig weiß man aus der Forschung, dass eben eine solche negativ geprägte Sicht und Erwartungen den Genesungsprozess auch beeinflussen. Das haben wir auch selber erlebt, beziehungsweise Jan hat das selber erlebt. Und wir wollen den Diskurs ergänzen mit Geschichten von Menschen, die genesen sind, weil es gibt sie. Und eben auch mit diesem neuen Wissen aus der Neurobiologie und der modernen Schmerztherapie. Und damit auch Hoffnung schaffen. Und uns haben mehrere ExpertInnen im Podcast bestätigt, dass eben diese Hoffnung realistisch sei, also die basiert auf klinischer Erfahrung und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Was mir auch aufgefallen ist, neben diesen Geschichten, die ihr porträtiert, ist die Perspektive von Angehörigen, also auch die Perspektive, die du einnimmst, Zita. Du sprichst in einer Sprachnachricht zu einer Freundin und das ist ein Moment, nachdem es deinem Partner Jan Zosso schlecht geht. Er wird im Rollstuhl in die Klinik eingeliefert, weil er am Tiefpunkt ist seiner Long-Covid-Erkrankung. Und dort sagst du Folgendes, dieses Zitat ist aus der zweiten Episode des Podcasts «So Long-Covid».
Und jetzt in den letzten zwei Wochen hat es sich einfach nochmal massiv verschlechtert. Ja, und jetzt ist es wirklich schlimm, ja. Also es hat mich wirklich hart gehabt. Ja, wirklich selten in meinem Leben so etwas Strenges durchgemacht. Oder mache es durch. Das irgendwie auszuhalten, dass es ihm so schlecht geht.
Ja, das ist einige Jahre zurück. Du blickst jetzt nachträglich darauf hin, auch in diesem Podcast. Diese ganze Care-Arbeit, die spricht ihr hier an, die ja auch mitschwingt, vor allem bei Angehörigen. Wie blickst du in dieser Rolle auf diese Erkrankung zurück und was kann das auch für Angehörige bedeuten?
Ja, also es ist krass, das heute wieder zu hören, diese Sprachnachrichten, weil es fühlt sich wirklich an wie ein anderes Leben. Und wenn ich so zurückblicke, wir haben uns damals niemals vorstellen können, dass das Leben heute so sein kann, wie es wieder ist. Also dass Jan vollständig genesen ist, dass wir wieder zusammen langlaufen gehen können oder halt alle Dinge machen können, die wir, ich erwähne das Langlaufen, weil das im Podcast vorkommt. Das ist eine krasse Erfahrung zu erleben, wie es einem Menschen, den man so gerne hat, so schlecht geht. Und für mich war da etwas vom Schwierigsten, das auszuhalten, dass es ihm so schlecht geht und eben vor allem auch diese Perspektive, dass man nicht weiß, wie lange das andauert. Also ich glaube, das war natürlich besonders für ihn, aber auch für mich als Angehörige natürlich ja schwierig zu erleben.
Das ist jetzt der Start von diesem Podcast. Warum habt ihr genau diesen Zeitpunkt ausgewählt?
Am 15. März ist der internationale Long-Covid-Awareness Day und wir fanden das ein guter Zeitpunkt, um diese Podcast-Serie zu veröffentlichen.
Zita Bauer haben wir gehört. Sie ist Sozialanthropologin und Audiojournalistin und Sendungsmachende bei Bi aller Liebi auf Rabe. Der Podcast Solon Covid ist ein unabhängiges Rechercheprojekt. Die ersten 3 Folgen erscheinen am Sonntag, danach wöchentlich je eine weitere im Rahmen der Sendung Bi aller Liebi auf Rabe. Der Podcast ist auch auf der Webseite soloncovid.ch zu hören.
Rabe Info Talk.
Mittelerde. Die Welt des Fantasy-Autors J.R.R. Tolkien fasziniert noch heute Millionen von LeserInnen. Auch die Forschung findet Gefallen an den Geschichten rund um Hobbits, Elben und Orks. Das zeigt die Tolkien-Konferenz, die morgen in Zürich stattfindet. Unter dem Motto Leadership in Tolkiens Middle-Earth laden die Universitäten Zürich und Lausanne sowie die Friedrich-Schiller-Universität Jena zur Konferenz. Mit dabei sind auch Julia und Sina vom Podcast Typisch Ravenclaw. Sie haben den Democracy Index auf verschiedene Reiche angewandt und untersucht, wie demokratisch sie sind. Noab Yu hat sich mit den beiden PodcasterInnen unterhalten.
Julia und Sina, Sie haben die verschiedenen Reiche Mittelerdes nach ihrer Demokratie bewertet. Dafür haben sie den Democracy Index angewandt. Wo in Mittelerde ist denn nun die Demokratisierung am weitesten fortgeschritten?
Am weitesten fortgeschritten ist es tatsächlich im Reich der Ents, also in Fangorn. Das ist ein Wald in Mittelerde. Für alle Leute, die das nicht kennen, das lernen wir nur einmal ganz kurz kennen. Über Baumbart, der da auch durch die Gegend läuft, der ist einer der bekanntesten Ents. Und die sind nämlich eine direkte Form von Demokratie durch das Entmut, weil das wird zusammengesammelt, da kommen alle Ents zusammen und jeder Ent hat eine Stimme. Und das ist die direkte Form von Demokratie, die es ansonsten in Mittelerde nicht so wirklich gibt.
Eine direkte Demokratie, bei der alle eine Stimme haben, bei der es kollektive Entscheide gibt, bei den Ents also, könnte man sagen, das geht schon in Richtung einer anarchistischen Organisationsform?
Ja, also das könnte man zu einem gewissen Grad schon auch sagen. Die Ents sind bekannt als Baumhüter und auch ein bisschen ja, als Hüter des Waldes und sind auch sehr nah an Bäume selber angelegt. Das heißt, deren Gesellschaftsform ist sehr, jeder macht das, was er möchte. Jeder tut das, was für ihn gerne recht ist, und sie treffen auch sehr selten nur zusammen, wenn es wirklich große Entscheidungen zu treffen gibt, die alle betreffen. Und dementsprechend ist die Organisation oder das Staatssystem grundsätzlich in Fangorn oder in diesem Wald eben sehr frei und mit sehr wenig Regeln und Gesetzen verbunden. Was für die, weil es auch sehr wenige Ents gibt, sehr gut funktioniert, aber außerhalb in dem Sinne wahrscheinlich nicht funktionieren würde.
Sie haben sich nun also sehr intensiv mit den verschiedenen Organisationsformen von Mittelerde beschäftigt. Wie hat diese Beschäftigung mit Demokratie in einer Fantasywelt ihren Blick auf unsere politischen Systeme verändert?
Also ich glaube, für mich gar nicht so sehr. Also ich selber habe Politik studiert. Deswegen habe ich auch sehr viel mich mit Politik auch schon einfach so auseinandergesetzt. Und das heißt einfach, dass ich glaube, man einfach nochmal fragend tatsächlich dann manchmal anders auch bewertet und auch sich die Systeme, die wir in der heutigen Welt haben, ein bisschen weniger kritisch teilweise anschaut, weil man auch weiß, wie schwierig es manchmal sein kann. Und ich glaube, etwas, was viele Menschen zu wenig tun, aber ich glaube, das ist eine grundsätzliche Aussage, glaube ich, ist, dass man merkt, okay, zum Beispiel die Menschen in Gondor oder halt auch die Elfen aus Lorien und die Hobbits im Auenland sind aber eigentlich relativ glücklich in ihrem System. Also das System ist wirklich nicht demokratisch teilweise nach unseren Standards. Aber trotzdem sind die Leute da sehr glücklich. Und man muss manchmal sich den gesamten Kontext eines Landes anschauen, bevor man anfängt, ein System komplett zu bewerten. Und das ist etwas, was, glaube ich, in der heutigen Zeit auch viel zu viel und viel zu schnell immer passiert.
In fantastischer Literatur liegt immer auch ein utopisches Potenzial, finde ich. Sie ermöglicht es, Zusammenleben ganz neu und unvoreingenommen zu denken. Wo haben Sie bei den verschiedenen Reichen Mittelerdes Ansätze für vielleicht eigene Utopien gefunden?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich grundsätzlich sagen, dass die Reiche von Mittelerde sich in vielerlei Hinsicht auszeichnen durch ein sehr friedliches Zusammenleben innerhalb eines Landes. Also gerade das Auenland und auch Lorien, wo die Elben wohnen, ist gekennzeichnet von einem sehr harmonischen und sehr friedlichen Zusammenleben von allen Leuten, die da wohnen. Dass es beschrieben wird, dass alle Leute das Bedürfnis haben nach einem sehr einfachen Leben, aber auch einem sehr friedlichen. Also dass gerade zum Beispiel bei den Hobbits wird darauf Wert gelegt, dass alle Leute vernünftig was zu essen haben, dass alle Leute Zugang haben zu den Grundbedürfnissen und danach ist der Wunsch da vernünftig einen eigenen Garten zu haben, den man bewirten kann und dann abends mit ein paar Freunden nochmal auszugehen. Und das sind die großen Bedürfnisse in dem Sinne und dadurch ist ein großes Streben nur nach Zufriedenheit in aller Hinsicht, was natürlich ein sehr schönes Bild darstellt und auch ja so ein bisschen dieses Utopische in dem Sinne, dass keiner wesentlich mehr verlangt als das, was notwendig ist. Aber grundsätzlich ist auch das Phänomen, dass gerade in den Werken von Mittelerde oder Tolkien vieles sehr schön dargestellt wird, aber auch viele Punkte dann doch fehlen oder bei genauerem Hinsehen nicht so schön sind, wie das im ersten Moment klingt.
Zum Schluss noch die Frage, von welcher Figur in Mittelerde könnten sich PolitikerInnen Ihrer Meinung nach eine Scheibe abschneiden?
Wir haben uns gar nicht so mit genauen Figuren immer auseinandergesetzt. Ich glaube, an sich kann man sich einerseits von den Hobbits irgendwie und insgesamt von den Hobbits ein bisschen der ruhigen Art und der Zufriedenheit ein bisschen was abschneiden. An PolitikerInnen würde ich, glaube ich, sagen, schauen Sie sich die Ents einmal ein bisschen genauer an, aber auch nicht zu sehr den Entscheidungsprozess der Ents. Es ist doch schwierig zu sagen, weil es doch viele, es ist, alles ist sehr unterschiedlich und doch auch einfach sehr, also die Systeme, die gut funktionieren, sind oft nicht so sehr demokratisch oder die Systeme, die auch demokratischer sind, sind meistens dann nicht so gut auf unsere Welt übertragbar, wie zum Beispiel die Ents. Weil während man sich die Ents einfach auch mit ihrer Ruhe und Zufriedenheit doch ein bisschen besser anschauen kann und das auch sehr schön und sehr gut funktioniert, würde das in unserer Welt niemals funktionieren. Und ich glaube, an sich kann man sich aus verschiedenen reichen Personen von Mittelerde immer mal wieder eine Scheibe abschneiden. Und oft, also bei den Hobbits einfach die Ruhe und Zufriedenheit auch mit den einfachsten Dingen, so die brauchen ihr Essen und das gibt's, da gibt es 6 Mahlzeiten am Tag. Und dann gibt's nochmal vielleicht einen schönen Krug Bier dazu oder auch einfach ein nicht alkoholisches Getränk. Und man kann einfach sagen, okay, wenn wir das haben und dann ist die Welt schon mal einfach viel besser. Und ja, ich glaube ein bisschen das friedliche Zusammenleben ist etwas, was wir doch alle ein bisschen mehr in der Welt brauchen.
Julia und Sina vom Podcast Typisch Ravenclaw haben wir gehört. Sie sprechen morgen an der Tolkien-Konferenz in Zürich. Mehr Informationen dazu gibt es auf unserer Webseite. Das nächste Mal in der Schweiz sind Typisch Ravenclaw an der Fantasy Basel zu hören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 13. März. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es am Montag wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Simon Keller und Noah Biu. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Schön, sind ihr dabei gewesen. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Schönes Wochenende.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.